Es wird heute wieder um die Versorgung der Witwen gehen. Es ist jetzt heute der Teil Nummer 2. Aber bevor wir mit dem Text, mit der Lesung beginnen, will ich noch um den Segen für diese Bibelstunde bitten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir von dir Weisung, Erklärung und auch Segen aus deinem Wort erfahren dürfen. Ich danke dir, dass wir heute wieder beisammen sind und miteinander über dein Wort nachdenken dürfen. Ich staune immer wieder und freue mich über dein Wort, wie reichhaltig, wie richtig, wie tiefgehend dein Wort ist. Ich freue mich darüber immer wieder, dass in deinem Wort keine Fehler zu finden sind, dass dein Wort lauter Wahrheit ist. Und wir wollen heute uns über dein Wort freuen, aber auch deinem Wort gehorsam sein. Segne uns, wenn wir über dein Wort nachdenken werden. Amen. Wir sind heute im 1. Timotheusbrief im 5. Kapitel und ich lese den Text von Vers 3 bis Vers 16, damit wir den Zusammenhang behalten können oder begreifen können. Aber die Betrachtung des Textes wird nicht von Anfang an gehen. Eine Hälfte haben wir schon besprochen, sondern wir werden da weitermachen, wo wir letztes Mal angefangen haben. Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahre. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein und ein Zeugnis guter Werke haben. Wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie den Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie ihrer Begierde nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie heiraten und stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben sind sie faul und lernen von Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern. Denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese, die Gemeinde aber soll nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Gott das Alter ehrt. Gott stellt sich auf die Seite der Witwen, der Waisen, der Schwachen, der Alleinstehenden und auf die Seite der Fremdlinge. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott im Alten Testament, so auch im Neuen Testament dafür gesorgt hat, dass Kinder für ihre Eltern sorgen. Und wir haben darüber auch schon gesprochen, dass die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte gleich zum Anfang schon diese Aufgabe gesehen und entdeckt hat, dass man für Witwen sorgen sollte. Sie haben auch gesehen, dass in der Versorgung der Witwen viel Sprengstoff enthalten ist, wenn eine ungerechte Verteilung der Güter unter den Witwen geschieht. Und so haben wir in der letzten Bibelstunde darüber gesprochen, dass Paulus gesagt hat, nicht jede Witwe sollte Versorgung von der Gemeinde bekommen, sondern wenn eine Witwe Angehörige hat, Kinder oder Enkelkinder, dann sollten die lernen, zuerst für ihre eigenen zu sorgen. Und wer für die eigenen nicht sorgt, der ist schlimmer als ein Heide und der sollte sich nicht Christ nennen. Dann haben wir weiter darüber gesprochen, dass Paulus diese Anordnung gibt, dass Witwen, die in das Verzeichnis der Gemeinde aufgenommen werden, dass sie einen ordentlichen Lebensstil vorher geführt haben sollen. Sie sollten fleißig sein, sie sollten der Gemeinde dienen, den Heiligen die Füße waschen. Sie sollten ein Zeugnis guter Werke sein. Das war so, worüber wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Ich habe aber gerade diesen Abschluss noch nicht ganz bis Ende gebracht und deshalb wollte ich noch etliche andere Bibelstellen anführen, welche den Dienst der Alleinstehenden, der Witwen in der Gemeinde hervorheben. Wenn sie den Bedrängten beigestanden hat. Eine Witwe hat nach dem Tode des Ehemannes in der Regel eine tiefe Lebenskrise durchgemacht. Ohne meinen Ehemann hat mein Leben keinen Wert. Ich weiß nicht, warum ich noch lebe. Warum hat Gott mir das zugelassen? Nach dem Tode des Ehepartners erlebt jeder eine schwere Phase. Und in dieser Phase ist es durchaus denkbar, es ist nicht verwerflich, dass man sehr traurig ist. Es ist verständlich, wenn in dieser Phase Menschen sogar Gott Vorwürfe machen und sagen, Gott, warum hast du mir so ein schweres Los zugeteilt? Es ist eine Phase der Traurigkeit. Und Traurigkeit für Trauer muss man Raum geben. Trauer kann man nicht von heute auf morgen ablegen. Trauer begleitet Christen wie Nicht-Christen. Der Unterschied ist, dass Christen mit der Trauer anders umgehen. Christen leiden unter dem Verlust, aber sie werden doch immer wieder neu getröstet. Aber dann kommt irgendwann einmal eine Phase und bei jedem Menschen ist diese Phase des Trauerns anders. Ein Mensch braucht Zeit zum Trauern. Es kann sein, dass eine Witwe ein Jahr lang trauert über ihren Ehemann, vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre. Vielleicht ist sie nach einem halben Jahr getröstet. Also es ist nicht machbar, nicht möglich, von außen zu sagen, wie lange eine Witwe über ihren Verlust trauern muss oder darf oder sonstiges. Es ist auch falsch, wenn man so einer Frau sagt, ach, du bist ja Christin, du musst deine Hoffnung auf Gott setzen, es wird schon irgendwie Kopf hoch. Das sind alles leere Worte. Wir müssen einfach wissen, die Seele eines Menschen braucht Zeit zum Trauern. Aber wenn diese Zeit vorüber ist, dann kommt wieder Licht ins Leben und man hat wieder Kraft zum Weiterleben. Und solche Witwen, die diesen Verlust auf eine gute Weise durchgemacht haben, die sind in der Gemeinde eine wichtige Stütze, eine wichtige Säule. In dieser Zeit, an der Zeit des Trauerns, kann man auch in eine falsche Phase kommen, dass man zum Beispiel in Selbstmitleid verfällt und aus diesem Selbstmitleid nicht mehr rauskommen möchte. Es ist bequem, im Selbstmitleid drin zu bleiben. Übrigens, das betrifft nicht nur Witwen, sondern es betrifft viele Menschen. Es ist interessant, einerseits ist so ein Mensch dann ein Opfer, wenn man es Opfer nennen kann. Also er hat etwas Schweres erlebt, aber andererseits möchte er diese Situation auch nicht mehr verlassen, denn da haben alle Mitleid gehabt. Da alle wollten helfen, alle wollten da trösten. Und so kommt es, dass so ein Mensch dann sich auch bequem vorkommt in so einer Situation. Ich denke da an einen Menschen, der in einer sehr schweren Situation gewesen ist. Ich lese einen Text aus dem Johannesevangelium aus dem 5. Kapitel vom Vers 3. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Das ist an einem Teich in Jerusalem gewesen, am Schafftorf ein Teich, der hieß auf Hebräisch Bethesda. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Eine ganz komische Frage, oder? Wenn jemand 38 Jahre krank gewesen ist, wer will ihn dann fragen: Willst du gesund werden? Und doch weiß Jesus Christus, dass es viele Menschen gibt, die nicht gesund werden wollen, in einem gewissen Sinne. Wenn man krank ist, wenn man ein Problem hat, dann wird man versorgt. Aber wenn man gesund ist, dann muss man arbeiten, dann kann man nicht mehr auf Hilfe von den anderen hoffen und so weiter. Ich kenne eine lustige Geschichte, der ist eine Art ein Sketch aufgeschrieben so. Und da geht es darum, dass eine Frau todkrank war, also schwer krank im Sterben. Und in dieser Zeit hat sie eine wertvolle Erfahrung gemacht. Im Haushalt hat der Mann und die Kinder mehr gemacht in diesen Tagen, als sie vorher in einem ganzen Jahr gemacht haben. Und seit der Zeit ist die Frau immer wieder schwer krank geworden und war im Sterben. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis der Mann es verstanden hat, und dann hat er sie angesprochen und hat gesagt: So, aber jetzt wird gestorben. Das heißt, er hat sie vor die Wahl gestellt. Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die in dieser Situation auch bleiben wollen. Witwen, die durch das Leid gegangen sind, haben wertvolle Erfahrungen für das Leben geholt, für das Leben gemacht. Und solche Witwen können in der Gemeinde wertvolle Dienste machen. Im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel, Vers 3 bis 5, da steht geschrieben, also 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Da steht geschrieben: Gelobet sei Gott des Vaters unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Also dieser Vers ist sehr tief, und ich will auf diesen Vers nicht tiefer eingehen, aber hier ist geschrieben, dass etliche Christen durch tiefe, schwere Erfahrungen gegangen sind und sie haben mit Gott allen Trostes Gemeinschaft gehabt. Und Gott hat ihre Herzen getröstet. Und jetzt sind diese Menschen imstande, andere zu trösten, die auch in Problemen sind. Und dieser Trost von diesen anderen, von diesen Menschen, die selber Trost erfahren haben, ist ein sehr, sehr großer. Sie können trösten in allerlei Trübsal mit dem Trost, mit dem sie selber getröstet worden sind von Gott. Und somit können diese Witwen in der Gemeinde einen sehr wertvollen Dienst machen. Sie können andere trösten mit dem Trost, mit dem sie selber auch getröstet haben. Wenn alte Frauen und Witwen das nicht machen, dann geht eine wertvolle Erfahrung in der Gemeinde verloren. Aber wenn Witwen oder andere Personen, die einen schweren Weg gegangen sind, in der Gemeinde beginnen, diese wertvollen Dienste zu ergreifen, hier ist geschrieben, dass diese Witwen andere trösten können, dann lebt die Gemeinde auf, dann bekommt die Gemeinde einen Schatz. Ich bringe noch etliche andere Bibelstellen, die Aufgaben für ältere Frauen bringen. Wir reden ja über Witwen, und alte Witwen oder ältere Frauen und Witwen haben in der Gemeinde eine wichtige Aufgabe. Wir haben darüber schon gesprochen, Gastfreundschaft, ein Vorbild. Sie können andere trösten mit dem Trost, den sie auch getröstet wurden. Also es sind wichtige, wertvolle Personen. Sie dienen in Gebeten Gott Tag und Nacht. Und schon da sehen wir, wie Paulus das Gebet in der Gemeinde wichtig ist. Und ich wollte noch etliche andere Aufgaben erwähnen, die an anderen Bibelstellen gebracht werden, die auch auf diesen Dienst der älteren Frauen in der Gemeinde ausgerichtet ist. Titus, das zweite Kapitel, Verse 4 und 5. Ich lese schon den Vers 3, weil darauf werden wir später auch noch mal eingehen, auf diesen Vers. Desgleichen den alten, den älteren Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihrer Männer unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Hier merken wir, dass Paulus für die ältere Frauen wertvolle Dinge in der Gemeinde sieht, wertvolle Dienste in der Gemeinde sieht. Er sagt, die älteren Frauen sollen sogar die jüngeren Frauen anhalten, das heißt mit ihnen gute Beziehungen aufbauen und sie belehren, wie man Männer liebt und wie man Kinder liebt. Eine ältere Frau, die eine jüngere Frau zur Freundin hat und die aus ihrem Erfahrungsschatz, aus ihrem Lebensschatz mitteilen kann und ihr zeigt, wie man die Probleme mit dem Mann lösen kann, wie man mit dem Mann gut sprechen kann, wie man mit dem Mann gute Kommunikation aufbauen kann, wie man für den Mann beten kann, wie eine Frau sich, eine christliche Frau mit einem Mann richtig umgehen sollte. Da ist eine Witwe, eine alte Frau, eine alte Schwester oder auch eine Witwe Gold wert. Die können gute Anweisungen geben. Sie können den Jüngeren erklären, wie man Kinder lieben sollte. Wisst ihr, es ist so, manche Dinge sind in unserem Leben theoretisch. Wir haben sie vielleicht aus der Bibel gehört, wir haben gelesen, wir wissen, wie man sich als Christ benehmen sollte. Wir wissen zum Beispiel, wie man Kinder erziehen sollte aus der Bibel. Man weiß es so lange, bis man keine Kinder hat. Aber wenn man Kinder hat, dann kommen die Probleme so massiv ein und man weiß nicht, wie geht man damit um. Und da braucht man jemanden, der zeigt, wie man praktisch es macht. Und glaubt mir, es gibt wirklich viele Menschen, welche nicht wissen, wie man etwas praktisch macht. Es ist für die, welche es können, für die ist das irgendwie selbstverständlich. Und wir sagen, wie kann man sowas nicht wissen? Wie kann man nicht wissen, wie man ein Auto repariert? Wie kann man nicht wissen, wie man ein Essen kocht? Aber wenn man es nie gemacht hat, weiß man es nicht, wie es geht. Und da sind ältere Witwen Gold wert, wenn sie die jungen Witwen unterrichten, wie man Männer lieben sollte, wie man Kinder lieben sollte, wie man Kinder erziehen sollte, wie man die Arbeit im Haushalt erledigen sollte, wie man gütig sein sollte in der Familie und vieles andere. Und jetzt abschließend zu diesem ersten, zu dieser ersten Hälfte, wo die Anweisungen waren, wie eine Witwe sein sollte, die in das Verzeichnis aufgenommen wird. Jetzt noch so eine Frage. Diese Frage können Schwestern, aber auch Männer mit nach Hause nehmen. Welchen Dienst kann ich in meinem Leben für die Gemeinde übernehmen? Das sind ja praktische Anweisungen an ältere Frauen, wie sie sich in die Gemeinde einbringen können. Wenn diese Bibelstunde vorbei ist, möchte ich, dass dieses Thema noch vertieft wird. Ich habe noch schon eine bestimmte Überschrift über das ganze Thema für die Bibelstunde gefunden. Ich hoffe sehr, dass wir sie mit nach Hause nehmen können. Wir haben den Text gelesen, die Anweisungen an die jüngere Witwen. Schaut mal noch einmal kurz in den Text hinein und beantwortet folgende Fragen. In welcher Gefahr standen jüngere Witwen? Worin bestand diese Gefahr? Wodurch entstand diese Gefahr? Also schaut mal nach, was sagt der Text über diese andere jüngere Frauen? Welche Gefahren waren da und worin bestanden diese Gefahren? Unnötiges Geschwätz, was noch? Neugier, vorwitzig, was noch? Faul. Okay, jetzt haben wir einen ganzen Katalog von Lastern, das bedeutet nicht, dass die Witwen diese Lastern hatten, aber sie standen der Gefahr, da reinzukommen. Der Grund, sie hatten keine richtige Herausforderung. Wenn jüngere Witwen nicht von der Gemeinde versorgt werden und nicht Aufgaben haben, dann kann es dazu kommen, dass Unnötiges, Unschönes in der Gemeinde entsteht. Und darauf will Paulus hinweisen. Der Grund, sie hatten keine richtige Herausforderung. Er sagt, wenn jemand seinem Hause nicht gut vorsteht, das heißt, wenn jemand faul ist, der ist schlimmer als ein Heide. Auch, dass sie geschwätzig werden, viel reden, neugierig sind, Unsinniges und unnützes Zeug reden. Wir merken, dass hier Paulus eine eher weibliche Eigenschaft anspricht. Das bedeutet nicht, dass Männer davon frei sind oder dass Männer keine Probleme oder kein Laster, keine Sünden haben. Die werden an anderen Stellen auch angesprochen. Aber was gerade das Weibliche betrifft, da sind Frauen eher geneigt. Erstens brauchen Frauen Kommunikation. Das ist gut, das ist nicht unbedingt verwerflich, aber oder besser gesagt gar nicht verwerflich, das ist wertvoll. Aber wenn man auf die Zunge nicht achtet, kann man sehr, sehr viel sündigen. Und diese Gefahr will Paulus zeigen. Dass sie geschwätzig werden, viel reden, neugierig sind, unsinniges Zeug reden. Und dass sie faul sind. In Sprüche 6, Vers 6, lasst uns mal diese Bibelstelle aufschlagen. Sprüche 6, Vers 6. Da steht geschrieben, geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch kleinen Fürsten noch Hauptmann vom noch Herr haben, so bereiten sie doch ihr Brot im Sommer und sammeln ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewaffneter Mann. Es gibt noch eine ganze Reihe an Bibelstellen, die zeigen, dass Faulheit nicht gut ist. Faulheit führt zur Armut. Faulheit führt dazu, dass man sein Haus nicht gut versorgt, dass man seinem Hause nicht gut vorsteht. Und Paulus sagt, Christen sollten fleißig sein. Fleiß ist eine gute Tugend eines Christen. Das ist zunächst mal festzustellen. Und wenn eine Witwe versorgt wird und sie viel Zeit hat und sie noch viel Kraft hat, sie ist jung, dann passiert, dass sie viel Zeit hat und bequem wird. Und Paulus sagt, die Gefahr, dass sie faul wird, die ist groß. Ergänzend dazu, die Bibel sagt, wir sollten fleißig sein, aber warum sollten wir fleißig sein? Wisst ihr, viele Christen sind fleißig, aber sie sind auf eine falsche Weise fleißig. Warum sollten Christen fleißig sein? Die Antwort können wir im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 28 finden. Lasst uns mal aufmachen, Epheser 4, die Bibel aufschlagen, Epheser 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Warum? Wozu? Damit er den Bedürftigen abgeben kann. Fleiß ist bei Christen nicht ein Selbstzweck, nicht damit wir reich werden und dass es uns gut geht. Fleiß ist eine Möglichkeit, etwas zu erwerben und mit dem, was wir erworben haben, Gutes zu tun. Also viele sagen, Christen sollten fleißig sein und dann schaffen sie und schaffen sie und schaffen sie und schaffen sich immer Neues und Neues und Neues an. Aber nicht das ist das Ziel vom Fleiß bei den Christen. Wir sollten fleißig sein, damit wir eine Möglichkeit haben, Gutes in unserem Leben zu tun. Faulheit ist schlecht, Fleiß sollte Gott ehren. Als weiteres sagt Paulus, solche junge Witwen, wenn wir sie viel Zeit haben, dann sind sie geschwätzig, laufen von Haus zu Haus. Hast du schon das gehört? Und dann regen sie sich über die Gemeinde, was in der Gemeinde falsch gelaufen ist, oder über die anderen Familien oder sonstiges, regen sie sich darüber auf, reden unnütziges Zeug und es entsteht Unruhe, es entsteht etwas Unschönes durch unnütziges Geschwätz unter Frauen, die müßig sind. Versteht ich mich richtig? Die Bibel redet nicht abwertend über die Frauen. Wenn ihr zum Beispiel die Sprüche liest, eins von den schönsten hohen Lieder über die Frauen finden wir in den Sprüchen. Es ist wunderbar, ja, darüber zu lesen, wie wertvoll die Frauen sind. Aber es gibt auch Gefahren. Als weiteres, vorwitzig und neugierig. Sie stecken ihre Nase überall dort hinein, wo es Spannendes zu besprechen gibt. Und das ist nicht gut. Weiter sagt Paulus, nicht verleumderisch. Die böse Zunge wird immer zu einem ernsten Problem. Lasst uns mal aus Jakobus 1, Verse 26 und Jakobus 3, Verse 5 bis 3 lesen. Jakobus 1, Vers 26. Jakobus sagt, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaun, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Meine Lieben, wenn unsere Zunge nicht dem Herrn dient, dann ist unser Gottesdienst nichtig. Ich denke, diese Worte sollten uns sehr, nicht nur Frauen und Männer, jeder Mann sollte wissen, dass er für jedes unnütze Wort, das er gesprochen hat, vor Gott Rechenschaft geben wird. Und jetzt wollen wir noch Jakobus, das dritte Kapitel, Verse 5 und 6 lesen. Und da steht geschrieben, wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven und ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Zunächst mal erklärt hier Jakobus sehr anschaulich, welches Übel oder welche Kraft in der Zunge liegt. Er sagt, schaut mal, wie viel braucht man Feuer, um einen Wald anzuzünden? Ihr habt dieses Jahr bestimmt in den Nachrichten vielfach gehört, wie in Australien die Wälder gebrannt haben. Furchtbar, Tiere gehen ein. Große Flächen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Fläche da verbrannt ist, durch das Feuer vernichtet. Wie ist dieses Feuer entstanden? Vielleicht durch einen einzigen Blitzeinschlag oder irgendjemand hat ein kleines Feuerchen gemacht und hat es nicht gelöscht. Durch ein Streichholz, durch eine Kleinigkeit, kann ein riesig großes Feuer entstehen. Als weiteres sagt Jakobus, ein Pferd wird mit einem Zaum gelenkt. Ein Pferd ist groß und stark, aber mit dem Zaum kann man ein ganzes Pferd lenken. Er sagt noch ein anderes Beispiel. Ein großes Schiff, zu einer Zeit gab es noch nicht so große Schiffe wie heute. Es gibt diese Containerschiffe, die riesig, riesig groß sind. Und die werden über die Ozeane gelenkt. Womit? Mit einem kleinen Ruder. Und er sagt, so ist die Zunge. Die Zunge ist ein kleines Glied, aber richtet so viel Unheil. Und dann bringt Jakobus das Ganze auf den Punkt. Er sagt, aus einer Quelle kann nicht süßes und bitteres Wasser kommen. Und er sagt, kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? Jakobus bringt hier die ganze Sache auf den Punkt. Er sagt, wenn deine Zunge unnütze Dinge spricht, wenn deine Zunge Böses redet, wenn deine Zunge verleumderisch ist, dann ist die Quelle deines Lebens nicht in Ordnung. Denn von dort kommt alles. Wenn dein Herz böse ist, dann redet die Zunge böse Dinge. Wenn dein Herz von Gott ergriffen ist, wenn dein Herz von Gott verändert ist, dann wird deine Reden anders werden. Und deshalb ist nicht die Zunge als Glied an sich das Übel, sondern Jakobus bringt es auf den Punkt, er sagt, die Quelle, von wo alles rauskommt, da ist der Ursprung, da ist das Problem. Und deshalb ermahnt auch Paulus in diesem ersten Timotheusbrief im 5. Kapitel. Er sagt, wenn junge Frauen nicht die Herausforderung haben, einen Haushalt zu führen, für sich zu sorgen, Gutes zu tun, dann werden sie neugierig, dann werden sie geschwätzig und dann kommt Sünde und dann reden zwei Frauen miteinander und dann wird das auseinandergetragen und plötzlich wird ein kleines Problem in der Gemeinde zu einem großen Problem und plötzlich sind zwei oder drei Personen der Haushalte verstritten miteinander und er sagt, und dann kommt ein Problem nach dem anderen. Und er sagt, so darf es nicht sein. Weitere Gefahren für alte Frauen und Männer. Und hier merken wir, dass die Bibel Frauen und Männer gleichermaßen in die Mangel nimmt. Entgleisungen oder auch Trinksucht. Ich lese einen Text aus Titus 2, Verse 1 bis 5. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen die alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren, und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Wir merken, hier werden alte Männer angesprochen und alte Frauen. Und was ist das Problem von alten Männern und von alten Frauen? Nicht ist, aber kann ein Problem werden, dass sie, hier ist geschrieben, dem Trunk ergeben sind. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich den Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Anscheinend gab es schon zu jener Zeit diesen Tröster, den Alkohol. Und bei diesem Tröster haben alte Männer und alte Frauen ihren Trost gesucht. Sie sind nicht zu Jesus Christus gekommen und haben nicht bei Jesus Christus Zuflucht gesucht, sondern sie sind Sklavinnen von Wein, vom Wein geworden. Sie haben sich da getröstet. Man bringt seine Sorgen, seine Ängste, seine Nöte nicht zu Jesus Christus, sondern man flieht von ihnen. Man füllt die Leere, die im Herzen ist, die Traurigkeit mit Wein. Und heute füllt man es mit Computerspielen oder mit Partys. Und das hilft, die Frust für eine kurze Zeit zu vergessen. Aber die Probleme löst es nicht. Die Probleme werden größer. Und zu diesen Problemen kommen weitere Probleme dazu. Streit, Geldmangel, ungeregelte Arbeit und vieles andere. Und man wird unter anderem von diesem Tröster mit der Zeit auch abhängig. Übrigens, die Bibel sagt, dass Trinksucht auch den Heiligen Geist verdrängt. In Epheser 5, Vers 18 ist geschrieben, lasst uns mal diese Bibelstelle aufschlagen. Epheser 5, Vers 18. Da steht geschrieben, und saufet euch nicht voll Wein, worauf ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wein und der Heilige Geist können auf die Dauer in einem Herzen nicht zusammenleben. Und weder wird der Wein den Heiligen Geist vertreiben, oder der Heilige Geist wird den Wein vertreiben. Und diese Warnung, dass man der Trunksucht nicht ergeben soll, sein sollte, saufet euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben entsteht, das finden wir vielfach in der Bibel. Christen sollten ihren Frieden und ihre Kraft bei Jesus suchen und nicht im Wein. Wir kommen zurück zu den Witwen. Witwen, die von der Gemeinde versorgt werden, sollten vorher ein ordentliches Leben geführt haben. Paulus sagt, sie sollen eines Mannes Frau sein. Das bedeutet nicht, dass sie nicht zweimal verheiratet sein dürften, sondern dass sie nicht verheiratet sein sollten und dann geschieden und dann wieder verheiratet und wieder geschieden. Das heißt, sie sollten ein ordentliches Leben führen. Das Gleiche, dass ein Mann einer Frau Mann sein sollte, das Gleiche sind auch die Anweisungen an Älteste in der Gemeinde, dass sie einer Frau Männer sein sollten. Und das können wir in Titus 1, Vers 6 oder 1. Timotheus 3, Vers 2 nachlesen. Das bedeutet, Paulus erwartet von den Witwen, die von der Gemeinde versorgt werden, dass sie vorher ein ordentliches Leben geführt haben. Nicht verheiratet, geschieden, wieder verheiratet. Wie man mit solchen Witwen umgehen sollten, die, wenn sie zu später Zeit sich bekehrt haben, also nicht gleich zu ihrer Jugend, von Jugend auf christlich erzogen und ein wohlgeordnetes Leben geführt haben, darüber schweigt Paulus in diesem Text. Ich habe vorher schon gesagt, auch andere Situationen, konkrete Situationen erläutert Paulus nicht, sondern ich vermute mal stark, dass das ein seelsorgerliches Anliegen der Ältesten ist. In diesem Fall, wenn eine Frau von der Gemeinde versorgt werden sollte, dann sollten die Ältesten in diesem Fall es prüfen. Und bestimmt gab es auch für diese Frauen eine Hilfe, weil die Bibel lehrt uns, dass wir die Alten, die Alleinstehenden, die Witwen versorgen sollten. Aber wenn sie in das Verzeichnis der Gemeinde aufgenommen werden sollten, dann sollten sie vorher ein ordentliches Leben geführt haben. Das sind die Anforderungen, die Paulus hier stellt. Ich lese Vers 9, 1. Timotheus 5, Vers 9. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau. Wenn eine Witwe in ein Verzeichnis eingetragen werden sollte, bedeutet es, dass es nicht eine und nicht zwei Witwen waren, sondern es waren viele Witwen. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, dass in Jerusalem, in der Gemeinde zu Jerusalem, gab es 5000 Christen zum Anfang. Erst lesen wir von 3000 Christen und in Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen wir, dass die Gemeinde zu Jerusalem 5000 Christen zählte. Das bedeutet, dass unter ihnen auch eine große Anzahl an Witwen waren. Später lesen wir, dass zum Beispiel in der Gemeinde Rom eine sehr große christliche Gemeinde gewesen ist. Und damit Witwen nicht übersehen werden, damit man sie nicht vergisst, mussten Witwen in ein Verzeichnis aufgenommen werden. Sie mussten katalogisiert werden, so ist eigentlich das Wort, in ein Verzeichnis aufgenommen, damit sie nicht vergessen werden. Sie sollten versorgt werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt sind. In der griechischen Welt galt man als alt, wenn man 60 Jahre erreicht hat. Und darum nennt Paulus dieses Alter. Ältere Frauen, ebenso wie auch ältere Männer, sollten ihre Ehrenstellung in der Gemeinde innehaben. Sie sollten lehren, sie sollten anleiten, sie sollten dem Haus gut vorstehen. Die Eintragung in das Verzeichnis war wohl mit einem Versprechen verbunden. Die Bibel sagt uns nichts Genaueres dazu. An anderen Stellen werden wir zu diesem Verzeichnis der Witwen auch nichts finden. Aber höchstwahrscheinlich hat diese Witwe, die das Alter 60 Jahre erreicht hatte und den Anspruch auf Unterhalt von der Gemeinde hatte, sie sollte sich ganz in den Dienst der Gemeinde stellen. Und das war auch damit verbunden, dass sie ein Versprechen gegeben hat, dass sie nicht vorhat, wieder zu heiraten, eine neue Familie zu gründen, sondern sie hat gesagt, ich will mich ganz in den Dienst der Gemeinde stellen. Wir haben schon darüber letztes Mal gesprochen, dass die Witwen dann die Aufgaben hatten, für die Gemeinde zu beten. Eine, die Tag und Nacht vor Gott steht und im Gebet für die Gemeinde ringt. Sie waren angewiesen, Jüngere zu unterweisen. Sie sollten die andere belehren, wie man sich richtig benimmt. Sie sollten selber ein ordentliches Leben führen. Und wenn so eine Witwe versprochen hatte, der Gemeinde auch versprochen hatte, ich will die Gedanken mit dem Heiraten beiseite legen, ich habe keine Angehörige mehr, ich will mich in den Dienst der Gemeinde stellen, dann musste oder sollte, konnte man so eine Witwe in das Verzeichnis aufnehmen und sie wurde dann von der Gemeinde versorgt. Wenn jüngere Witwen nicht in die Versorgungslisten aufgenommen wurden, wovon sollten sie dann leben? Auch ihnen wurde etwas auferlegt. Gott lehrt den Armen, den Witwen und den Fremdlingen und den Schwachen und den Kranken zu helfen. Doch Paulus macht hier einen Unterschied zwischen denen, die regelmäßig verpflegt wurden, dass sie, wenn sie Hilfe von der Gemeinde erhalten, dass es einen Unterschied gibt von denen, die ihr ganzes Leben sich in der Gemeinde eingebracht haben und Dienste in der Gemeinde übernommen haben und solche, die es nicht gemacht haben. Für Paulus war es auch kein Problem, dass jüngere Witwen heiraten. Das war sogar gewollt. Es gab in der Gemeinde keine Verpflichtung zur Ehelosigkeit. Alleinstehende konnten und durften nach dem Tode des Ehepartners heiraten, und zwar wen sie wollen. Im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel, Vers 39 lesen wir, 1. Korinther Kapitel 7, Vers 39, da steht geschrieben, eine Frau ist gebunden, das heißt an die Ehe gebunden, solange ihr Ehemann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Also die Bibel lehrt uns an keiner Stelle, dass Frauen nicht heiraten sollten, oder sie lehrt uns auch nicht das Zölibat. Im Gegenteil, wenn eine jüngere Witwe Kraft hat, wenn sie noch jung ist und wenn sie jemand sie heiraten will und kann, dann sollte sie es machen. Sie sollte Kinder gebären, sie sollte ihren Haushalt führen, sie sollte sich einbringen. Was können wir aus dem Ganzen lernen? Das müßige Leben, Geschwätzigkeit, Neugierde führen zu Sünden. Sie können sogar dazu führen, dass solche Frauen dem Glauben den Rücken kehren und in die Fänge des Satans verfallen. An einer Stelle warnt Paulus, dass Irrlehrer bei solchen Frauen, die müßig sind, die zu Hause sind, die noch viel Kraft haben und keine Aufgaben haben, dass die Irrlehrer bei diesen Frauen einen ganz besonders leichten Zugang haben. Lasst uns mal 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 6 lesen. 2. Timotheus, also wir sind jetzt im 1. Timotheusbrief, und wenn wir in den 2. Timotheus gehen, Kapitel 3, vom Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber derer Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meiden. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrüttelten Sinn, untüchtig zum Glauben. Paulus beschreibt hier Irrlehrer, die untüchtig zum Glauben sind, die ein falsches Leben führen und die auch viele andere verführen. Und wo finden diese Männer Zutritt? Sie verbreiten irgendwelche komische Lehren und sagen, ich habe bestimmte Erfahrungen, ich habe etwas erfahren, im Traum habe ich das und jenes gesehen. Und dann finden sie Zutritt, wie hier geschrieben ist, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Paulus warnt, dass Irrlehrer bei solchen Frauen besonders einfach den Zutritt finden. Zum Schluss sagt Paulus, wenn eine gläubige Christin im Haushalt auch mehrere Witwen zu versorgen hat, dann soll sie das tun, solange sie keine wirklichen Witwen sind, das heißt Witwen, die keinen Unterhalt haben und die Anspruch auf den Unterhalt in der Gemeinde haben. Wir haben jetzt eine längere Zeit über falsche und wahre Witwen gesprochen oder auch über echte Witwen, aber auch solche Witwen, die noch heiraten können und aus ihrem Witwenstand raus dürften. Und wir haben hier bestimmte Dinge gelernt. Was ist euch wichtig geworden in Bezug auf die Versorgung der Witwen, aber auch auf die Probleme, die dadurch entstehen? Mal ganz kurz zusammenfassend. Was ist euch wichtig geworden? Ältere Frauen können ein Schatz, ein Juwel in der Gemeinde sein, wenn sie ihre Aufgaben gottgewollt übernehmen. Ich fasse etliche Dinge zusammen, die mir wichtig geworden sind. Gebet ist ein Dienst für die Gemeinde. Gebet ist sehr, sehr wichtig. Meide Gefahren, Selbstmitleid, Süchte, Faulheit, Geschwätzigkeit, fruchtloses Leben. Zusammenfassend, bringe gute Früchte bis ins hohe Alter, denn der Lohn ist in der Ewigkeit groß. Der moderne Mensch stellt sich selber und seine Erfahrungen und sein Wohlbefinden in die Mitte seines Lebens. Er möchte etwas erleben. Ein gottesfürchtiger Mensch stellt die Ewigkeit in die Mitte und er möchte, dass Gott durch ihn etwas wirkt. Bringe gute Früchte bis ins hohe Alter. Ich denke, wenn wir diesen Vers, diesen Spruch mitnehmen, bringe gute Früchte bis ins hohe Alter. Und wenn du alt bist, aber aus dir, aus deinem Leben immer noch Segen und Gebet und Vorbild und Ermutigung für andere quillt, solange du das tust, bringst du gute Frucht, wenn du betest, dienst du Gott und Gott wird an deinem Leben Wohlgefallen haben und Gott wird dich für so ein Leben belohnen. Bleibe bis ins hohe Alter fruchtbar. Gott segne euch im Nachdenken. Mit diesen Worten möchte ich diese Bibelstunde abschließen und ich wünsche allen, die jetzt an den Bildschirmen sitzen oder diese Bibelstunde später noch nachschauen werden, Gottes Segen. Und jetzt übergehen wir zu unserem zweiten Teil und werden die Gebetsanliegen einsammeln. Amen.